Das Finanzministerium arbeitet traditionell mit zwei Geräten, dem Rasenmäher oder der Gießkanne, je nachdem, ob die Zeiten schlecht oder gut sind. Doch in den letzten Jahren hat sich das geändert. Zuerst Schäuble und dann Scholz entdeckten ihr Herz für ein seltsames Instrument, genannt die schwarze Null. Wenn heute ab 10 Uhr der Deutsche Bundestag über den aktuellen Haushalt und den Finanzplan der kommenden 6 Jahre debattiert, dann geht es mal wieder ums Sparen, wie immer, wenn es um Finanzen geht. Und es geht darum, die Geldhähne sehr, sehr vorsichtig zu öffnen. Nur zögernd darf der Geldfluss tröpfeln, sonst wird aus der schwarzen Null am Ende eine rote Zahl mit ganz vielen roten Nullen dahinter, eine Horrorvorstellung. Also hütet Scholz die Rekordsumme von fast 387 Milliarden Euro, wie Dagobert Duck seine Taler im Geldspeicher von Entenhausen. Aber ist das richtig? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Berliner Wirtschaftswissenschaftler Professor Achim Truger gesprochen. Die Bild am Sonntag hat eine Umfrage in Auftrag gegeben. Die Frage lautete: Was soll mit Ihren Steuern passieren? Fast alle Befragten wünschten sich mehr Geld für die Pflege, aber ausgerechnet hier wird Finanzminister Scholz sehr geizig. Die wenigsten, genauer nur jeder Sechste, wünschte sich mehr Geld für die Bundeswehr. Aber die Armee bekommt einen satten Zuschlag. Herr Truger, macht die Regierung mit dem Geld, was sie will und nicht, was die Bürger wollen?
Also wenn ich das richtig sehe, dann ist die Regierung in gewissen internationalen Verpflichtungen und hat, wie übrigens in vielen Bereichen in der Vergangenheit, ja extreme Sparpolitik betrieben. Das betrifft wohl auch die Verteidigungsausgaben. Und selbst wenn man jetzt also persönlich Pazifist ist, wenn sich das Land entschlossen hat, eine solche Armee zu haben, dann kann man sie nicht verrotten lassen und in einem jämmerlichen Zustand lassen. Deshalb kann ich das schon nachvollziehen, dass es da entsprechend mehr Ausgaben gibt. Abgesehen davon würde ich mir allerdings auch tatsächlich andere Schwerpunkte wünschen. Das ist aber ja nichts, was man jetzt unbedingt wissenschaftlich vom Katheder herab verordnen kann, sondern das sind eben demokratisch legitimierte Entscheidungen, die getroffen werden.
In den letzten Jahren war die schwarze Null so etwas wie ein Glaubensbekenntnis, ein Mantra mit spiritueller Kraft, das Scholz und seinen Vorgänger Schäuble beseelte. Die einen hassen sie, die schwarze Null, andere verehren sie. Auf jeden Fall dominiert sie jede finanzpolitische Diskussion. Was halten Sie denn von schwarzen Nullen?
Also die schwarze Null ist überbewertet aus meiner Sicht. Es gibt eigentlich keine finanzwissenschaftliche Theorie, die sagen würde, dass man eine schwarze Null braucht. Das heißt, dass der Staat jedes Jahr seine Einnahmen genauso hochsetzen soll wie die Ausgaben, also keine Schulden machen soll. Und insofern ist dieses Festhalten an der schwarzen Null finanzwissenschaftlich etwas seltsam.
Aber wie erklären Sie sich, dass wir Journalisten und auch Politiker immer wieder auf diese schwarze Null zurückkommen, als gäbe es nichts anderes auf der Welt?
Ja, also für die Journalisten müssen Sie sprechen, für die Politik würde ich sagen, nachdem man über lange Jahrzehnte immer die Staatsverschuldung als großes Problem gesehen hat und tatsächlich immer Haushaltsdefizite da waren, hat man sich dann zum Ziel gesetzt, dass die Defizite irgendwann weg sollen. Und jetzt, wo man das erreicht hat, ist entsprechend dann das zu einer neuen Marke geworden. Das ändert aber nichts daran, dass die Marke aus wissenschaftlicher Sicht völlig willkürlich ist. Beispielsweise ist es völlig klar, dass wenn der Staat oder wenn die Wirtschaft in eine Konjunkturkrise stürzt, dass dann die Einnahmen zurückgehen, teilweise auch die Ausgaben zum Beispiel für Arbeitslosengeld steigen. Und das bedeutet, dass automatisch man dann Defizite bekommt. Und umgekehrt ist es so, dass in einer sehr guten Konjunkturlage die Steuereinnahmen sprudeln, die Ausgaben zurückgehen, zumindest für Arbeitslosengeld, und dann man entsprechend relativ leicht Überschüsse fährt. Und genau das ist jetzt auch schon seit einigen Jahren der Fall.
Der Volksmund sagt: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ihr Kollege John Maynard Keynes hat Anfang des letzten Jahrhunderts das in eine Wirtschaftstheorie übersetzt. Wenn die Zeiten schlechter werden, soll der Staat investieren, aber jetzt, wo die Zeiten gut sind, soll er Kraft für kommende Krisen sammeln. Andererseits soll der Staat aber auch nicht zu gierig zu lang, sonst verärgert er die Steuerzahler. Was also tun mit den Milliarden an Mehreinnahmen jetzt? Ausgeben oder auf die hohe Kante legen?
Ich plädiere dafür, dass man versucht, die Investitionen, die tatsächlich auf keinem besonders hohen Niveau liegen, die öffentlichen Investitionen, auf ein höheres Niveau schrittweise anzuheben und dann zu verstetigen. Ich glaube auch nicht, dass das gut ist, dass man die Investitionen im Konjunkturzyklus schwanken lässt. Die soll man eigentlich auf hohem Niveau verstetigen und gerade nicht schwanken lassen. Und da, wo das jetzt im Moment aus Kapazitätsproblemen nicht gut funktioniert, Also die Bauwirtschaft ist ausgelastet, da kann man jetzt relativ schwer noch obendrauf Investitionen einplanen. Muss man eben sehen, dass man entsprechend die Gelder in Fonds steckt und sie dann, wenn es schlechter wieder läuft und die Kapazitäten auch wieder da sind, entsprechend ausgibt.
Lassen Sie uns mal über unsere Schulden reden. Absolut sind die sehr, sehr hoch, aber relativ zur Wirtschaftskraft dann doch eher erträglich. 60% vom Bruttoinlandsprodukt, das ist endlich mal wieder EU-Standard. Soll der Finanzminister jetzt den Schuldenstand weiter senken? Wäre das ratsam? Oder ist jetzt, wo wir bei diesen 60% sind, alles gut?
Also wenn man sich in die Finanzplanung vertieft, stellt man ja fest, dass so wie das Ganze angelegt ist, die Schuldenstandsquote weiter sinken wird. Also die gesamtstaatliche wirklich in großen Schritten dann unter die 60% rauscht. Dazu muss man aber sagen, dass das der Finanzminister nicht wirklich in der Hand hat. Denn abgesehen von den vom Schuldenstand, wo er natürlich kleine Beiträge leistet, ist die wesentliche Bestimmungsgröße für diese Quote der Nenner. Und das ist die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Und solange das Bruttoinlandsprodukt, so wie wir das in der Vergangenheit jetzt hatten in den letzten Jahren, schön stetig wächst, kann man selbst mit einem konstanten oder sogar leicht steigenden Schuldenstand die Quote immer weiter drücken. Und genau das passiert. Und wenn jetzt kein großer Konjunkturabschwung kommt, dann wird das auch weiter so passieren.
Der größte Posten im Haushalt ist der Zuschuss für die Rente, fast 100 Milliarden Euro. Das mag gut gehen, solange die Babyboomer im Arbeitsmarkt sind, solange auch die Wirtschaft brummt. Aber was passiert, wenn die Babyboomer in Rente gehen und damit die Zahl der Rentner schlagartig nach oben geht? Was sagt uns denn dieser Haushalt jetzt aus über die Zukunft der Staatsausgaben oder auch die Zukunft der Staatseinnahmen?
Das ist ja eine mittelfristige Planung, die da gleichzeitig mit vorgestellt wird. Und nach den Prognosen, die man hat, ist da im Moment eigentlich kein Grund zur Besorgnis. Und ganz mittel- oder langfristig kommt es dann eben darauf an, dass entsprechend die Beitragszahler zunehmen und dass auch die Löhne sich ganz ordentlich entwickeln, dann kann man auch in Zukunft die Rente relativ sicher weiterfinanzieren.
Zum Haushalt und zum Rekord an Steuereinnahmen war dies der Berliner Wirtschaftswissenschaftler Professor Achim Truger. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.